In seiner ersten Nacht in Istanbul, die auf 30 Stunden Zugfahrt folgte, in denen er sich nur von Peksimet ernährt hatte, spülte Zeki bis gegen Morgen Teller in einem Fischrestaurant. Neben ihm stand ein anderer junger Mann, schmächtig wie Zeki, der ebenfalls die Reste von den Tellern kratzte. Es stellte sich heraus, dass sie im selben Zimmer übernachten würden. Es war 4 Uhr, als Zeki endlich auf der Matratze lag und durch das Fenster, das keine Gardinen hatte, das Mondlicht auf den Hausfassaden gegenüber schimmern sah. Die Hausfassade war grau, wie alles, was er bisher in dieser Stadt gesehen hatte, grau war oder schwarz oder weiß. Das Meer war schwarz, das Frachtschiff schwärzer als schwarz, die Fähre weiß, die Häuser, die Straßen, die Mülltonnen waren grau. Graue Hunde zogen in kleinen Gruppen durch die Straßen. Von seiner Matratze aus hörte Zeki sie in der Nacht bellen. Die Fakultät befand sich im Bezirk Lalele, unweit des Hauptgebäudes am Beyazıt-Platz, wo sich in den folgenden Jahren Studierende versammelten, um gegen die Regierung zu protestieren, die mehr und mehr Journalisten inhaftierte, Zeitungen verbot und oppositionelle Vereine und Einrichtungen schloss. In Zekis Fachbereich immatrikulierten sich auch Studierende aus Jordanien und dem Irak, die sich mit geringen Türkischkenntnissen hilfesuchend umschauten. Zeki grinste sie an, denn er wusste, wie sie sich fühlten, hatte doch so ähnlich seine Bildungslaufbahn begonnen und übersetzte für sie. Jahre später findet sein Sohn, ich, Briefmarken aus dem Irak und aus Jordanien und fragt sich, wer diese Menschen waren, mit denen sein Vater korrespondierte. Es war die Zeit des Jazz in Istanbul und in den Bars in Beyoğlu fanden neben Konzerten türkischer klassischer Musik in Räumen, die nach starken Tabak, Röcke und Männerparfum rochen, Tanzabende statt, auf denen die Frauen weite Röcke trugen, die sie aufwehen ließen wie Marilyn Monroe in Billy Wilders »Das verflixte siebente Jahr«, wenn sie sich auf der Tanzfläche mit Schwung und Anlauf drehten. Einmal stieß er in einer Bar, in die ihn seine Freundin geschleppt hatte, sogar auf Yashar Kemal. Neben ihm saß ein schwarzer Mann, der mit starkem amerikanischem Akzent Türkisch sprach und einen großen Elefantenanhänger an einer groben Silberkette auf seiner Brust trug. Zeki näherte sich schüchtern ihrem Tisch, sagte dann, er wolle nicht stören, nur dem Dichter seinen Respekt zollen. Yashar Kemal schaute mit seinem heilen Auge, das durch das Glas der kräftigen Hornbrille vergrößert war, zu Zeki und sagte, »Gut.« Auch der Mann neben ihm betrachtete Zeki. Sein Blick war durchdringend. Sein Lächeln, das einem warm ums Herz werden ließ, entblößte lange Zähne. »Das ist mein Schriftstellerfreund Jimmy«, sagte Yashar Kemal. Zeki nickte ihm respektvoll zu. Sie schauten sich einen Moment in die Augen. Schließlich zog seine Freundin Narin ihn zur Bar. Zeki fuhr selten nach Hause zurück. Die Fahrt war teuer und umständlich. Und er nutzte die Semesterferien, um mehr zu arbeiten, Geld zurückzulegen, das er seinen Eltern schickte. Fuhr er doch mal heim, nahm er den Zug, der günstiger war als die Busse, und stieg in Diyarbakır aus, wo er eine Nacht bei seinem Onkel blieb, dessen Kindern er Bücher aus Istanbul mitbrachte. Eines dieser Kinder erzählte mir, zu meinem Erstaunen, unter diesen Büchern sei auch eines über Räuberhelden im mittelalterlichen England gewesen. Zeki schenkte ihnen das Abonnement einer Zeitschrift für Kinder, Doğan Kardeş, die Anfang der 40er Jahre von einem Banker gegründet wurde, dessen 10-jähriger Sohn, Doğan, gestorben war und der nun als Bruder Doğan in den Herzen der Kinder der Republik fortleben sollte. Zeki verlangte von den Kindern seines Onkels auch, dass sie die Kolumnen aus der Cumhuriyet lasen, deren Inhalt zusammenfassten und sich positionierten. Wenn Zeki dann von Diyarbakır nach Mardin fuhr und am Busbahnhof in Babil Muşkiya ausstieg, um über die große Straße, die jetzt Erste Straße hieß, nach Hause ins Ulu-Cami-Viertel zu gelangen, seinen Weg zu Fuß antrat, lief er an der Bank der Sumera vorbei und wunderte sich, dass der Laden von Sinan Usta, der gleich daneben gewesen war und wo Zeki als Kind Radio hörte, dass Sinan Usta der Einzige war, der die wenigen Radios, die es damals in der Stadt gab, reparierte, jetzt geschlossen hatte. Denn etwa zu der Zeit, als Zeki Mardin verließ, um in Istanbul zu studieren, ließ sich Sinan Usta, der nur nebenher Radios reparierte und eigentlich für die Funkgeräte im Militär zuständig war, nach Ankara versetzen, weil er plante, seine Kinder an die Universität zu schicken und den Gedanken nicht aushielt, fern von ihnen zu leben. Vielleicht per Brief, womöglich auch bei einem seiner seltenen Besuche zu Hause bei Mama Haju und Vater Schehmus, erfuhr Seki, dass seine geliebte Schwester Peri verlobt war. 14-jährig, mit dem 30-jährigen Sohn eines berühmten Arztes aus Mardin. Seki verlor die Nerven, opponierte gegen seinen Vater, fluchte, wo bisher nur die Verwünschungen Schehmus zulässig waren. Seki war kein Junge mehr, nein, er war ein Mann, lebte in der Fremde, glaubte an die Reformen Atatürks und seine Orientierung am Westen. Er wollte, dass seine Schwester, seine über alles geliebte Schwester, die Schule abschloss und studierte und nicht viel zu jung einen alten Typen heiratete. Was zur Hölle sollte das? »Du Sohn eines Hundes«, brüllte ihn sein Vater an. »Haben sie dir den Kopf verdreht in der Fremde, in jenem sündigen Moloch, in den die Jugend nur vergeblich ihre Hoffnung setzt? Weißt du nicht mehr, wie man mit seinem Vater redet? Ein verächtliches Wasser bist du, nichts weiter als das. Was bläst du hier deine Brust so auf? Setz dich in deine Ecke und halt den Mund.« Mama Hadje sagte später ruhiger zu Seki, aber sie will es doch auch. Sie mag ihren zukünftigen Mann. Er ist gebildet. Er kann ihr ein gutes Leben bieten. »Sie ist zu jung«, sagte Seki. »Sie weiß nicht, was sie mag. Und wenn man ihr hier nicht die Luft zum Atmen nehmen würde, dann wäre nichts an so einem Arrangement attraktiv für sie. Lass sie doch erst die Schule beenden und dann entscheiden«, fügte Seki hinzu. »Sie ist längst fertig mit der Schule«, sagte seine Mutter. »Ich meine das Gymnasium«, sagte Seki. »Sie soll die Abschlussprüfungen machen und dann kann sie immer noch entscheiden, ob sie studieren will.« »Aufhören«, hörte er die feste Stimme seiner Schwester. »Du bist schon lange weg. Ich bin hier alleine. Und dann kommst du her für 2, 3 Tage und meinst, alles auf den Kopf stellen zu können?« Seki drehte sich zu seiner Schwester, deren Anwesenheit er erst jetzt wahrgenommen hatte. Ihre Augenbrauen waren zu einem Strich zusammengezogen, die Augen streng auf ihn gerichtet. Sie redete mit ihm wie mit einem Fremden. In Seki fiel etwas zusammen. Das war seine geliebte Schwester. Jene einzige und treue Zeugin, wenn er nachts vom Außenbett der Familie geklettert war, um sich mit Jaylin zu treffen. Jene, die sich neben seiner Mutter am meisten gesorgt hatte, als er einmal weggelaufen war. Seine Schwester, die das Geld für ihn versteckt hatte, das er zusätzlich zur Arbeit in der Metzgerei verdient und womit er seine Reise nach Istanbul finanziert hatte. Jetzt sah sie ihn an mit dieser Strenge im Gesicht, die sagte, er habe sich nicht in ihre Angelegenheiten einzumischen. Zwischendurch blitzte im Schein der Öllampe sogar so etwas wie Hass in ihrem Blick auf. Aber Seki sagte sich, er bilde sich das nur ein. »Sie selbst bestimme, wann sie erwachsen sei«, sagte Pede. »Und nicht irgendwelche Reformen oder Gesetze, an denen er sich immer festhielt.« »Aber du bist so jung«, sagte Seki. »Und du bist vollkommen abgemagert«, sagte Pede, als wäre das ein Beweis dafür, dass die Welt, in die Seki ausgewandert war und in der er auch seine Schwester sehen wollte, eine war, die die Menschen auszehrte. Bei der Abreise war Sekis Herz leer. Die unebene Straße, die er sonst nicht einmal wahrgenommen hatte, verursachte jetzt Übelkeit. Er nahm sich vor, besser auf seine Brüder aufzupassen. Murat arbeitete längst regelmäßig in der Metzgerei seines Vaters. Er füllte die Lücke, die Seki hinterlassen hatte. Auch das schmerzte. Zurück bei seinem Onkel in Diyarbakır wandte er sich gleich seinen beiden kleinen Cousins zu, fragte, ob sie die heutige Zeitung schon gelesen hätten, und schlug mit der Faust auf den Tisch, als sie sagten, nein. Später, da las Seki schon zum Einschlafen Mithat Cemal Kuntay's Üç İstanbul, kamen die beiden Brüder mit Zeitungen und traurigen Augen zu Seki ans Bett und sagten, »Wir können dir alles zusammenfassen, Onkel Seki. Frag nur!« Seki lächelte ihnen zu und strich ihnen über die Wangen. »Na dann, legt mal los!« An seinem 21. Geburtstag lief Seki durch das imposante Tor, dessen Giebel aussah wie eine Krone und das verziert war mit Kalligraphien. Auf dem Beyazıt-Platz hatten sich Studierende versammelt. Das ging bereits seit Tagen so. Seit die Regierung das Mandat des Parlamentarischen Untersuchungsgremiums per Erlass so erweitert hatte, Dass dieses ohne Aufwand oppositionelle Zeitungen schließen konnte, protestierten die Studierenden. Trotz des mit dem Gesetz einhergehenden Verbots der Berichterstattung über die Debatten im Parlament hatte eine Zeitung mit dem Namen »Das Ohr« Innenes Worte zitiert: »Diejenigen, die dieses Unterdrückungsregime hier errichtet haben und nun weitere Unterdrückungsmaßnahmen ergreifen, glauben wohl, das türkische Volk sei nicht in der Lage, Mut zu fassen, wie es das koreanische Volk getan hat. Selbst ich werde euch nunmehr nicht mehr retten können.« Auch mein Vater hatte davon gehört. Ihm, der die Cumhuriyet las, war die Menderes-Regierung in jener repressiven Phase zuwider. Aber er hatte nicht die Möglichkeit, an den Protesten teilzunehmen, da er jede freie Minute neben den Prüfungsvorbereitungen arbeitete. An seinem 21. Geburtstag, am 29. April 1960, konnte er sich unmöglich auf das Lernen in der Bibliothek der Istanbul-Universität konzentrieren. An jenem Tag waren dort mehr Protestierende als sonst. Viele waren schon am Morgen da gewesen. Sie hielten den Wasserwerfern stand, ließen sich nicht vertreiben, forderten die Aushändigung der Leichname ihrer am Vortag von der Polizei getöteten Kommilitonen. Einer davon war der auf dem Beyazıt-Platz getötete Turan Emeksiz, der im zweiten Jahr Forstwirtschaft studierte und den Seki kannte, da die Geologen und Forstwirtschaftler gemeinsame Kurse hatten. Die Regierung setzte neben der Polizei auch das Militär ein. Aber die Soldaten unternahmen nichts gegen die Studierenden und ließen diejenigen frei, die die Polizei ihnen übergab. In der beginnenden Dämmerung sah Seki ein Meer an Köpfen. Fahnen mit Abbildungen Atatürks wehten und solche mit den fünf Pfeilen der Republikanischen Volkspartei. Auch trugen einige Studierende die rote Fahne der Arbeiterpartei vor sich her. Die Stimmung war gedrückt. Er sah wenige lachende Gesichter und viele weinende. Die Studierenden rührten sich nicht vom Fleck, nicht einmal um Essen oder Wasser zu besorgen. Sie protestierten hungrig und durstend. Bei Sonnenuntergang begann die Menge wie abgestimmt ein Lied zu singen. Auch Seki, stelle ich mir vor, sang mit. Oder arbeitete er auch an jenem Tag in der Küche eines Restaurants, auf dem Bau oder in den Straßen Istanbuls? Sie sangen: »Geht das denn? Darf das denn? Dass Geschwister sich töten. Verdammt seien die Diktatoren. Glaubt ihr, wir lassen euch diese Welt?« Auch am Morgen des 27. Mai 1960 war Seki bereits um 4 Uhr wach. Um diese Uhrzeit machte er sich für gewöhnlich fertig, um sich entweder auf die Prüfungen vorzubereiten oder Ziegelsteine aus einem LKW auf eine Baustelle zu tragen oder in den Straßen zu überprüfen, welchen Laternen das Licht fehlte. Um 4.36 Uhr kam die Meldung: »Achtung, Achtung! Dies ist Radio Istanbul. Hochverehrtes türkisches Volk, um 3 Uhr heute in der Früh haben die türkischen Streitkräfte die Regierung des Landes übernommen. Bis zu einer weiteren Verkündung gilt eine Ausgangssperre. Wir bitten unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen, mit dem Militär zu kooperieren, damit dieses alsbald die ersehnte Demokratie im Land wiederherstellen kann.« Seki war erleichtert über diese Nachricht. Die Trostlosigkeit auf den Straßen hatte dadurch vielleicht ein Ende. Das türkische Militär schützte also die Prinzipien Atatürks. Auf die Streitkräfte war Verlass. Sie würden die Fanatiker stets zurückdrängen. Nach einem knappen Jahr der Gerichtsverhandlungen, die Seki, wenn er Gelegenheit fand, im Radio mitverfolgte, wurden Adnan Menderes und zwei seiner Mitstreiter hingerichtet. Seki wurde übel, als im Radio Istanbul der Tod des ehemaligen Ministerpräsidenten verkündet wurde. Niemand lächelte an jenem Tag. Nicht auf der Fähre, die Seki für einen Einsatz auf einer Baustelle in Kadıköy nahm. In den folgenden Monaten legte Seki fast alle notwendigen Prüfungen ab. Ihm fehlte nur noch ein Schein in Fremdsprachen. Er bewarb sich, heißt es, im Jahr 1962 am Institut für Bergbau auf eine Stelle als studentische Hilfskraft, in der Hoffnung, nicht mehr in Fabriken und auf Baustellen arbeiten zu müssen. »Welche Fremdsprachen beherrschen Sie?«, fragte ihn ein glatzköpfiger Mann mit borstigem Schnurrbart, der hinter einem breiten Schreibtisch hockte und schwarzen Tee schlürfte. »Ich spreche Französisch«, sagte Seki, »und Arabisch.« »Arabisch?«, fragte der Mann. »Warum das denn?« Seki schaute erst auf den Boden, dann in die kalten Augen des Mannes. »Habe ich von meiner Mutter gelernt«, sagte er. »Verstehe«, sagte der Mann. Du kommst aus dem Südosten. Hört man ja auch an deinem Dialekt. Aber mal ehrlich, das ist doch kein richtiges Arabisch, was ihr dort sprecht. Seki sagte, ich kann es in Wort und Schrift. Mit den Kommilitonen aus Jordanien und dem Irak kann ich mich problemlos unterhalten. Ist auch nicht so wichtig, entgegnete der Mann. Wofür braucht man schon Arabisch? Wir sind keine Koranschule, sondern ein wissenschaftliches Institut. Welche Sprache kannst du noch? Die Sprache meines Schwanzes, wollte Seki sagen, aber knirschte gerade noch, dass er Französisch sprach. Schon besser, sagte der Mann. Aber das reicht nicht. Die wichtigsten Artikel erscheinen mittlerweile auf Englisch. Wie ist es damit? Ich verstehe es schon, sagte Seki. Das reicht nicht, sagte der Mann. Du musst genauso gut englische Texte verstehen wie türkische. Dann fügte er noch halb grinsend hinzu. Du verstehst doch türkische Texte. Ich verstehe, dass du ein Kriecher bist, sagte Seki. Was? Fragte der Mann, der glauben musste, sich verhört zu haben. Ein Kriecher, wiederholte Seki, während er aufstand und sich die Jacke überzog. Einer, der den Leuten im Arsch herumkriecht, vor allem den Europäern. Bis du 3 Worte Arabisch gelernt hast, spreche ich besser Englisch, als du es jemals tun wirst. Und jetzt geh nach Hause und fick deine Matratze, sagte Seki und griff schon nach der Türklinke. Da brüllte der Mann, raus! Verschwinde hier! Raus! Seki lachte lauthals beim Rausgehen. Die Sekretärin im Vorzimmer sah ihn verängstigt an, während er hinausspazierte. Er wollte, heißt es, nach Kanada, um Englisch zu lernen. Wenige Wochen nach jenem Gespräch heuerte er auf einem Schiff an. Ein Frachtschiff, wie jenes schwarze Gespenst, das er in der Nacht gesehen hatte, als er das erste Mal in Istanbul angekommen war. Jetzt wohnte er in diesem Gespenst, im Fleisch des Schattens, umgeben von Wasser. Stempel in Vaters Einreisepass nach Deutschland. 12. Dezember 1962, Rotterdam. 18. Dezember 1962, Hamburg Hafen 47. Hannover, den 14.01.1979. An die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Postfach 1000, Berlin 88. Betreff: Auskunft über Zahlungen eines Altersruhegeldes. Versichertennummer 582-90-439 U-007-8914. Sehr geehrte Damen und Herren, im Dezember 1962 bin ich aus der Türkei in die Bundesrepublik gekommen. Ich war an Tuberkulose erkrankt. Ich musste in ein Krankenhaus. Sobald es etwas besser ging, arbeitete ich als Arbeiter in einer Papierfabrik in Hannover. Doch dann musste ich wieder in die Lungenheilanstalt. Nach langer Behandlung, circa 1,5 Jahre, wurde ich gesund und musste dann leider zum Absolvieren meines Militärdienstes in die Türkei zurückkehren. Sofort nach Beendigung meines Militärdienstes bin ich zurück nach Deutschland gekommen und habe bei verschiedenen Firmen gearbeitet. 1968 begann ich mein Studium als Tiefbauingenieur an der Ingenieurfachschule in Minden und habe dort 1972 mein Examen abgelegt. Kurz darauf habe ich als Straßenbauingenieur beim Niedersächsischen Landesverwaltungsamt in Hannover meine berufliche Tätigkeit begonnen und bin noch heute in diesem Dienstverhältnis. Ich beabsichtige, in absehbarer Zeit in meine Heimat zurückzukehren. Hierzu möchte ich Sie bitten, mir folgende Frage zu beantworten. Steht mir aus den bisher zurückgelegten Versicherungsjahren ein Altersruhegeld in der Türkei zu, auch wenn 15 Versicherungsjahre noch nicht nachgewiesen werden können? Welche Möglichkeit gibt es, die fehlenden Versicherungsjahre auszugleichen? Einmalige Zahlung oder monatliche Beiträge? Für die Beantwortung meiner Fragen wäre ich Ihnen sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen. Locked in. Locked-in-Syndrom bei Verdacht auf Basilaristhrombose mit ischämischem Insult, linke Kleinhirnhemisphäre sowie im Pons-Bereich beidseitig mit Tetraparese. Lediglich in den Beinen ein minimaler Bewegungseffekt auf starke Schmerzreize. Im Hirnnervenstatus zeigte sich eine nukleare Faszialisparese rechtzeitig sowie eine fragliche zentrale Hörstörung rechtzeitig. Es konnte beobachtet werden, dass der Patient fixierte und mit den Augen folgte. Inkonstant wurden auf Aufforderung die Augen geschlossen. Darüber hinausgehende Aufforderungen wurden befolgt. Der Aufbau eines Ja-Nein-Code über Augenschluss war nicht möglich. Es gelang den Patienten für mehrere Stunden täglich in den Rollstuhl zu mobilisieren. Ebenfalls wurden Übungen am Stehbrett durchgeführt. Insgesamt kam es weder zu einer rückläufigen Parese, noch konnten Zeichen einer Kontaktaufnahme beobachtet werden. Aufgrund des klinischen Verlaufes gehen wir nunmehr von einem chronischen Zustand aus. Zurzeit ist der Patient bei Zustand nach Tasografie vom 9.10.1996 noch mit einem Urglasverband versorgt, sowie mit der unten aufgeführten medikamentösen Therapie. Im letzten augenärztlichen Befund hatte sich jedoch das Hornhautukluss deutlich gebessert. Nach augenärztlicher Rücksprache könnte gegebenenfalls in der nächsten Zeit auf einen Urglasverband verzichtet werden. Der Bartel-Index als Maß für die Selbstständigkeit des Patienten betrug bei Aufnahme wie Entlassung 0 Punkte. Auf dem entsprechenden Functional Independence Measure lag der Patient bei der Minimalpunktzahl von 18 Punkten. Auf der Koma-Remissionsskala lag der Patient bei der Aufnahme bei 13 Punkten, bei Entlassung bei 14 Punkten. Mit freundlichen kollegialen Grüßen. Professor Dr. Med. K.I. Rothenspitz, Chefarzt der Neurologischen Abteilung und Klinischen Neurophysiologie. Dr. Med. B. Rieu, Oberarzt. A. Manette, Stationsarzt. Lange dachte ich über Mutter weniger nach als über Vater, weil sie da war. Vater war eine Leerstelle, die ich füllte. Mutter war immer da. Mutter war Vater und Mutter. Lange dachte ich, es ist ein Missverständnis, dass sie hier lebt. Dass hier ihr schwarzes Haar weiß und dann blond wurde. Dass hier ihr Bizeps riss. Das ist nicht die Stadt, die ihren Erfahrungen entspricht. Das ist nicht ihre Geschichte. Das ist nicht ihr Leben, das sie gelebt hat. Aber das stimmt nicht. Ihr Leben, ihr Mann, ihr Sohn, ihre vier Wände. Es gibt keine andere Stadt. Sie trägt die Willkür ihrer Verortung mit Stolz. Mutter sagt, dass sie nicht verstehe, wie ich glauben könnte, Vater sei verroht gewesen gegenüber Frauen. Er sei ein sensibler Mann gewesen, zu sensibel vielleicht. Das hätte ich von ihm geerbt. Er sei ein sensibler Mann gewesen, der viel durchgemacht habe, der einmal der einsamste Mann der Welt gewesen sei. Sie sagt, er hatte Freunde, aber er brach mit allen. Oder er sah sie nie, oder er sah sie, aber ließ sie nicht an sich heran. Vater ließ vielleicht nie jemanden an sich heran, denke ich. Womöglich auch sie, meine Mutter nicht, auch sich selbst nicht. Mutter sagt, ein sensibler Mann, der viel durchgemacht hat, das ist etwas ganz anderes als verroht. Er war sensibel, die Dinge bewegten ihn. Als es nichts mehr für ihn gab, keine Reisen, keine Gespräche, kein Essen, keinen Scherz, keinen Streit, als es nichts mehr gab, nichts, gar nichts, nichts außer dem Nichts, ließ Mutter einen CD-Spieler in sein Zimmer tragen und spielte Sicky Müller für ihn, weil sie dachte, es müsse etwas geben, das mehr sei als das Nichts, etwas, irgendetwas, weil sie dachte, er könne nicht essen und sprechen, aber er könne doch hören. Nicht viel, aber da seien Klänge, die zu ihm durchdringen würden. Und dann spielte sie Sicky Müller, dessen Lieder mein Vater einmal so geliebt hatte. Mutter trat an sein Bett. Ich stand weiter hinten in der Nähe der Tür, und von dort sah ich die große Nase meines Vaters, seine Augen, die wie immer zur Decke schauten. Mutter drückte auf Play. Wenn der Tag sich dem Ende zuneigt, neigt sich mein Kopf mit ihm. Ich tauche in die Ferne, mein Herz gerät in die Enge. Sorma nehaldim, sorma kedardim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim, başım duman. Dieses Feuer tötet mich langsam, es brennt mich aus, langsam. Vater bewegte das Letzte, was er noch imstande war, zu rühren. Er stieß seine Augenbrauen in die Stirn. Vehement, mehrmals hintereinander. Mutter unterbrach die Musik. Sie fragte, »Du willst nicht?« Er riss die Augen auf. Ja, es muss Dinge gegeben haben, die Vater bewegten.